SRF Audio.
Radio SRF, Echo der Zeit mit Beat Soltermann. Die Themen vom 21. April. Entscheidende Stunden für das ukrainische Mariupol. Russland sagt, es hätte die Stadt eingenommen, das Schicksal der Menschen im Stahlwerk bleibt ungewiss. Ein Schlagabtausch, der keiner war.
Je crois que c'est factuel, je serai très respectueux à votre égard. Vous, ça ne se voit pas, moi j'ai peur que ça se voit beaucoup, madame.
Selbst Macron und Le Pen fanden, sie seien netter zueinander gewesen als beim TV-Duell vor 5 Jahren. Was heißt das jetzt für den Wahlgang am Sonntag? Italien und Spaghetti, Russland und Wodka, die Ukraine und was?
It's a huge, kind of almost a security need to make sure that your country exists in the popular imagination.
Es sei extrem wichtig für die Sicherheit eines Landes, dass es in der populären Wahrnehmung existiere, sagt der Forscher Peter Pomerantsev. Ein Gespräch über die ukrainische Identität. Und Jugendkriminalität. Immer häufiger werden sehr junge Buben und Mädchen gewalttätig. Die Hintergründe. Wochenlang haben russische Truppen die ukrainische Hafenstadt Mariupol belagert, gegen den erbitterten Widerstand ukrainischer Kampfeinheiten. Nun vermeldet Moskau, Mariupol sei unter russischer Kontrolle. Das wirft die Frage auf, was mit den verbliebenen Zivilpersonen passiert, vor allem auch jenen, die bis jetzt im umkämpften Stahlwerk Azovstal ausharren. Auslandredaktor Roger Erbli.
Mariupol, das ist die Stadt, in der kaum ein Haus mehr steht, die heute viel mehr Trümmerlandschaft ist als Stadt. Mutmaßlich tausende Menschen kamen in Mariupol ums Leben. Wegen der russischen Bombardierung, der wochenlangen Gefechte oder weil ihnen das Essen ausging, weil Trinkwasser fehlte, sowie lebensnotwendige Medikamente. Hilfskonvois schafften es häufig nicht, bis in die Stadt vorzudringen, weil sie unter Beschuss gerieten. Auch sichere Fluchtrouten kamen nur selten zustande. Nach den heftigen Kämpfen der letzten Tage verkündete der russische Verteidigungsminister Sergei Shoigu nun heute Morgen, die Stadt sei unter russischer Kontrolle. Eine Darstellung, der US-Präsident Joe Biden widerspricht. Es gebe bislang keinen Beleg, dass die Hafenstadt wirklich komplett von Russland eingenommen worden sei. Kreml-Chef Wladimir Putin ließ indes keine Zweifel zu an der russischen Darstellung und sprach von einem Erfolg. Und er gab zugleich den Befehl, auf eine Einnahme des Stahlwerks Azovstal zu verzichten. Im Stahlwerk haben sich hunderte ukrainische Kämpfer verschanzt. Es ist gewissermaßen die letzte ukrainische Bastion in Mariupol. Putin befahl nun seinem Verteidigungsminister, das Gebiet um das Stahlwerk abzuriegeln, sodass, Zitat, keine Fliege mehr durchkomme. Die ukrainische Seite wertete diesen Schritt als Niederlage Russlands. Russland habe begriffen, dass es das Stahlwerk nicht mit Gewalt einnehmen könne, sagte ein enger Berater des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky. Die russischen Truppen hätten bei den Kämpfen um das Stahlwerk enorme Verluste erlitten. Dennoch verheißt der russische Strategiewechsel nichts Gutes, zumal auf dem Gelände von Azovstal auch zahlreiche Zivilisten Zuflucht gesucht haben. Die Ukraine forderte von Russland heute Vormittag deshalb erneut einen humanitären Korridor, damit die rund 1000 Zivilisten und 500 verwundeten Soldaten das Stahlwerk verlassen könnten. Zahlen, die sich nur schwer unabhängig überprüfen lassen. Auch Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock rief den russischen Präsidenten auf, die Evakuierung der Stadt zu ermöglichen. Die Lage dort sei kaum zu ertragen, so Baerbock. Doch bis zur Stunde scheint eine sichere Evakuierung unmöglich. Heute könnten keine Zivilisten mehr das Stahlwerk verlassen, erklärte Mariupols Stadtpräsident. Es wird vermutet, dass noch über 100.000 Personen in der Hafenstadt ausharren. Vor Ausbruch des Krieges waren in Mariupol 4-mal so viele Menschen zu Hause.
Wir bleiben beim Thema Ukraine in den Nachrichten mit Livia Schmid. US-Präsident Joe Biden hat heute nämlich weitere Waffenlieferungen für die Ukraine angekündigt, im Wert von $800 Millionen.
Die US-Regierung werde zusätzliche Waffen, Artillerie, Munition sowie Drohnen direkt an die Frontlinie der Freiheit liefern, wie US-Präsident Biden an einer Medienkonferenz sagte. Er lobte den Mut der ukrainischen Streitkräfte und des Volkes.
Directly to the front lines of freedom. to the fearless and skilled Ukrainian fighters who are standing in the breach. You got to admit, you must be amazed at the courage of this country, not just their military, but the average citizen.
Seit Beginn des Krieges haben die USA der Ukraine damit Waffen im Wert von über 3,3 Milliarden Dollar zugesagt oder bereits geliefert. Auch Deutschland will der Ukraine schwere Waffen liefern und hat dafür offenbar eine Lösung mit Slowenien gefunden. Das NATO-Land Slowenien werde der Ukraine Kampfpanzer vom Typ T-72 überlassen. Im Gegenzug liefere Deutschland der slowenischen Armee Schützenpanzer und Radpanzer. Das melden Nachrichtenagenturen übereinstimmend. Die deutsche Verteidigungsministerin Christine Lamprecht hatte zuvor osteuropäischen Ländern Ersatz versprochen, wenn diese rasch schwere Waffen an die Ukraine liefern würden. Ab Montag werden Geflüchtete aus der Ukraine in der Schweiz nach dem Verteilschlüssel auf die Kantone verteilt. Dies gab das Staatssekretariat für Migration SEM bekannt. Geflüchtete können also nicht mehr in jedem Fall wählen, in welchem Kanton sie untergebracht werden. Es werde aber weiterhin darauf geachtet, dass die Kernfamilie zusammenbleiben kann, hieß es vom SEM. Grund für die Änderung ist, dass bisher einige Kantone mehr Flüchtlinge aufgenommen haben, als sie es aufgrund des Verteilschlüssels müssten.
Ein Plus für die AHV, aber ein Minus für die IV. So lautet die Bilanz der beiden Sozialwerke für das vergangene Jahr.
Die AHV, die Schweizer Altersvorsorge, hat das vergangene Jahr mit einem Gewinn abgeschlossen. Unter dem Strich resultierte ein Umlagegewinn von 880 Millionen Franken, wie der Ausgleichsfonds CompenSuisse mitteilt. Hauptgrund für den Gewinn sei die jährliche Zusatzfinanzierung von 2 Milliarden Franken, die das Stimmvolk vor 3 Jahren beschlossen hatte. Die Invalidenversicherung hingegen schrieb auch 2021 einen Verlust. Der Umlageverlust betrug 366 Millionen Franken. In Großbritannien soll eine parlamentarische Untersuchungskommission gegen Premierminister Boris Johnson eingesetzt werden. Eine Mehrheit der Abgeordneten im Unterhaus sprach sich dafür aus, die Aussagen des Premierministers im Zusammenhang mit der sogenannten Partygate-Affäre zu untersuchen. Die Frage ist, ob Johnson das Parlament mit seinen Aussagen zum Bruch der Corona-Regeln wissentlich getäuscht, also gelogen hatte. Im Euroraum sind die Konsumentenpreise weiter gestiegen. Im März kosteten Waren und Dienstleistungen 7,4% mehr als noch vor einem Jahr. Das meldet das Statistikamt Eurostat. Die Inflationsrate im Euroraum war noch nie so hoch seit Einführung des Euro im Jahr 1999. Grund für die starke Teuerung sind vor allem hohe Energiepreise. Im Vergleich zum Februar sind sie um rund 45% gestiegen. Die Börsendaten von 18.07 Uhr geliefert von SIX. Der Swiss Market Index schließt bei 12.301 Punkten, minus 0,1%. Der Dow Jones Index in New York steigt um 0,4%. Der Euro wird zu 1.0339 Franken gehandelt, der Dollar zu 95,32 Rappen.
Und noch das Wetter.
Trotz hohen Wolkenfeldern scheint im Norden meistens die Sonne. Über den Bergen bilden sich einige Quellwolken und einzelne Schauer. Die Temperaturen erreichen rund 18 Grad. Dazu weht heute im Mittelland mäßige Brise. Im Süden ist es wechselnd bewölkt und vor allem morgen Nachmittag lokal nass bei 19 Grad.
Der aktuelle Präsidentschaftswahlkampf in Frankreich lief von Beginn weg harzig. Die Kandidatinnen und Kandidaten weckten nur wenig Begeisterung. In der ersten Runde war die Stimmbeteiligung entsprechend tief. Das Resultat enttäuschte viele Wählerinnen und Wähler, die sich eine andere Auswahl gewünscht hätten als die zwischen Präsident Emmanuel Macron und Herausforderin Marine Le Pen. Diesen Sonntag, also in wenigen Tagen, wird entschieden, wer Frankreich für die kommenden 5 Jahre als Präsidentin oder Präsident regieren wird. Doch selbst auf der Zielgeraden kommt der Wahlkampf kaum in Fahrt, wie die Fernsehdebatte gestern zwischen Marine Le Pen und Emmanuel Macron zeigt. Eine Analyse von Frankreich-Korrespondent Daniel Voll.
Die Präsidentielle 2022 ist kein besonders guter Jahrgang. Es war kein Fernsehduell, das Geschichte schreiben wird. Kein Schlagabtausch, der überraschte, keine Szenen, die längerfristig im Gedächtnis haften bleiben werden. Zwar legte Marine Le Pen gleich zu Beginn einen Fehlstart hin, als sie das Signet übersprach und sofort durch die Moderation gebremst wurde. Locker lächelnd lehnte sich Marine Le Pen zurück und setzte dann erneut an. Das zeigt, dass sie die traumatische Erfahrung der missratenen Debatte gegen Emmanuel Macron vor 5 Jahren überwunden hat. Marine Le Pen blieb der Rolle treu, die sie in diesem Wahlkampf für sich gefunden hat. Sie wolle Frankreich regieren wie eine Mutter und sich um die Sorgen und Nöte der Bürgerinnen und Bürger kümmern. Präsident Emmanuel Macron zeigte, dass er seine Dossiers kennt und die Auseinandersetzung mit der politischen Gegnerin nicht scheut. Politisch gibt es zwischen Marine Le Pen und Emmanuel Macron kaum Gemeinsamkeiten. Dies war schon vorher klar. Es hat sich in der Debatte erneut bestätigt. In der Sozialpolitik verlangt die Kandidatin mehr nationale Solidarität. Der amtierende Präsident möchte von den Bürgerinnen und Bürgern mehr Eigenverantwortung und Einsatz. Er plädiert für mehr Zusammenarbeit in Europa, sie will mehr nationale Souveränität. Ähnlich polarisiert sieht es auch bei fast allen anderen Themen aus. Stoff für eine politische Richtungsdiskussion wäre also genügend da. Trotzdem kam die Debatte kaum in Schwung, nicht nur weil die Argumente beider Seiten längst bekannt sind. Sowohl Macron wie Le Pen verfügen über eine solide Anhängerschaft, die aber alleine noch keine Mehrheit schaffen können. Sie müssen also beide zusätzliche Stimmen in anderen politischen Lagern finden. Dazu kommt, sowohl Kandidatin wie Präsident stoßen bei einem Großteil der Wählerinnen und Wähler mehr auf Abneigung als auf Zustimmung. In dieser Situation haben sowohl der Präsident wie die Herausforderin eine ähnliche Strategie gewählt. Sie versuchen, ihr Profil zu entschärfen. Marine Le Pen kaschierte ihr nationalistisches Programm hinter sozialem Engagement. Emmanuel Macron vermied es möglichst, arrogant zu wirken. Besonders deutlich zeigt sich das Dilemma für Amtsinhaber Macron. Je besser die Wahlchancen der Kandidatin erscheinen, desto mehr wird ihm dies Wählerinnen und Wähler mobilisieren. Diese möchten zwar nicht Macron wählen, wollen aber noch mehr Marine Le Pen verhindern. Umgekehrt gilt auch, verliert Le Pen ihre abschreckende Wirkung, wird dies Macron potenzielle Stimmen kosten. So gesehen müsste er sich Sorgen machen, wenn seine Umfragewerte steigen. Bereits diese Ausgangslage war schlecht für eine prickelnde Wahldebatte.
Daniel Voll. Er ist übrigens eine der Stimmen in der Sondersendung zur Präsidentschaftswahl am Sonntag zwischen 20 und 21 Uhr auf dem Sender, den Sie jetzt gerade hören. Das ist das Echo der Zeit von Radio SRF mit Antworten auf folgende Fragen. Warum ist die Identität fürs Überleben eines Landes wichtig? Warum geraten immer mehr Jugendliche in der Schweiz auf die schiefe Bahn? Warum sind Flüchtlinge aus Afghanistan in Iran nicht willkommen? Und Kleinkunst und der Balanceakt, eine Pandemie zu überleben. Echo der Zeit. Russland und die Ukraine galten immer als Brudervölker. Beide Länder beziehen sich mit ihrer Geschichte auf die gleichen Wurzeln. Nun hat Russland die Ukraine aber angegriffen, stellt die Ukraine als eigenständige Nation in Frage. Die Ukraine verteidigt sich, es geht um Territorium, es geht aber auch um Identität. Der britische Journalist und Forscher Peter Pomerantsev beschäftigt sich seit langem mit der ukrainischen Identität und auch mit der russischen Propaganda, die der Ukraine ihre Eigenständigkeit abspricht. Pomerantsev hat selbst ukrainische Wurzeln. Mein Kollege Roger Brendlin hat mit Peter Pomerantsev gesprochen, wenige Stunden nachdem dieser von einer Forschungsreise aus der Ukraine zurückgekehrt war. Es ging um die ukrainische Identität, aber auch um die russischen Kriegsverbrechen.
Peter Pomerantsev, Sie kommen eben wieder aus der Ukraine zurück, weil Sie da ein neues Projekt planen und bei dem geht es um Kriegsverbrechen, die Sie dokumentieren wollen. Was ist die Idee dieses Projekts?
The idea is that we need to put together legal testimony and storytelling. So we want to create an oral multimedia archive.
Die Idee ist, juristische Zeugnisse, also Zeugenaussagen und Storytelling zu kombinieren. Wir wollen ein multimediales Archiv schaffen mit mündlich überlieferter Geschichte, das Menschen in Zukunft verwenden können, wenn sie sich mit der Ukraine beschäftigen, also Dokumentarfilmer, Theaterautorinnen oder Journalisten. Im Zentrum stehen die großen Kriegsverbrechen, zum Beispiel die Bombardierung des Theaters in Mariupol. Wir sprechen mit allen, die dabei waren, und arbeiten die Geschichte des Theaters auf. Und wir zeigen Parallelen auf zu anderen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Die Geschichte der Ukraine muss in einen Zusammenhang gestellt werden mit den anderen Verbrechen Putins in Syrien, in Tschetschenien und in gewisser Weise auch im Balkan. Russland unterstützte damals den serbischen Präsidenten Milosevic und machte sich damit mitschuldig.
Russia supported Milosevic, so it's very, very complicit.
Die Zeugnisse der Menschen sollen auch für die juristische Aufarbeitung der Verbrechen von Nutzen sein. Das ist nicht ganz einfach. Üblicherweise überlegen sich Journalistinnen oder Künstler nicht, wie sie Zeugenaussagen aufnehmen können, die vor einem Strafgericht Bestand haben. Man muss überlegen, wie die Fragen formuliert werden, welche Hintergrundinformationen es braucht. Das ist eine neue Herangehensweise.
Sie haben das Theater von Mariupol erwähnt. Viel wurde auch über die Massaker in Bucha gesprochen. Hätten Sie solche Kriegsverbrechen von Russen gegen das ukrainische Brudervolk für möglich gehalten?
Yes, because I know perfectly well how Russia did it inside Russia. It's a system based on humiliation and oppression.
Ja, denn ich weiß genau, wie Russland sich in Russland selber aufführt. Das System basiert auf Erniedrigung und Unterdrückung. Seit langem ist es Putins ideologisches Ziel, die institutionelle Nachkriegsarchitektur und die Weltordnung nach dem Kalten Krieg zu zerstören. Er will die philosophischen Konzepte zertrümmern, die wir hochhalten, weil er glaubt, wir nützen diese Konzepte, um unsere Macht zu vergrößern. Wir hingegen denken, dass dies universelle Werte sind. Putin scheut keine Mühe, humanitäre Normen zu zerstören und zu zeigen, dass das ganze System, die Ideologie, die nach universellen Werten sucht, eine Illusion ist. Diese Gewalt ist nicht zufällig, sie ist zielgerichtet, gewollt und, es tut mir leid, das sagen zu müssen, ihre Sinnlosigkeit ist voller Bedeutung.
Its senselessness is full of meaning.
Sie haben ja einige Jahre auch in Russland gelebt. Ist es nur Putin, dem es schwerfällt, die Ukraine als eigene Nation zu verstehen, oder ist das generell das russische Geschichtsverständnis?
Oh, Putin's very much a symptom as much as a cause of anything that we're talking about.
Putin ist gleichzeitig Symptom und Ursache all dessen, worüber wir hier reden. Er steht im Einklang mit einem großen Teil der russischen Kultur und Gesellschaft. Aber er ist damit nicht ganz allein. Auch die deutsche Populärkultur, die deutsche Politkultur nimmt die Ukraine nicht wirklich wahr. Die angelsächsischen Länder hatten lange Zeit ebenfalls ein sehr schwammiges Bild der Ukraine. Das hat sich jetzt offensichtlich geändert. Die Vorstellung, dass die Ukraine nicht so richtig existiert, war aber sehr verbreitet, vor allem natürlich in Russland, aber auch in Europa und in den USA. Und wenn die Ukraine nicht existiert, dann kann man alles mit ihr machen. Es ist einfacher für die Russen zu sagen, die Ukraine ist Fiktion, kein reales Land. Es ist auch einfacher, Falschinformationen zu verbreiten, wenn man kein klares Bild des Landes im Kopf hat. Man kann sagen, ach, die Ukraine ist voller Nazis und Prostituierten und Korruption. So wird es für die Ukrainer zu einer eigentlichen Sicherheitsfrage, die Existenz ihres Landes ins allgemeine Bewusstsein zu rücken.
In einem früheren Projekt haben Sie erforscht, wie Russland in der Ukraine wahrgenommen wird, also dessen Propaganda und das russische Geschichtsverständnis, vor dem Krieg noch. Wie stark sahen sich die Ukrainerinnen und Ukrainer damals als Brudervolk Russlands?
So, it's different. I mean, there's different. I'm not sure they'd have used the sort of brothers metaphor, but many thought that.
Es war anders vor dem Krieg. Ich bin nicht sicher, ob die Metapher des Brudervolkes verwendet wurde, aber viele glaubten, dass die russische und die ukrainische Kultur eng miteinander verbunden, ja untrennbar waren. Man kann als Vergleich vielleicht Irland und England beiziehen. Irland hat eine andere Geschichte, eine andere Tradition, war aber eng verbunden mit dem British Empire. Einerseits als dessen Opfer, andererseits gehörten viele Vertreter der irischen Elite auch zur Elite des Empire. Die Trennlinien werden so etwas unscharf. Ist Oscar Wilde ein englischer Schriftsteller oder ein irischer? Ist Bernard Shaw ein irischer Schriftsteller oder ein englischer? Das gleiche im Fall der Ukraine. Ist Gogol ein ukrainischer Schriftsteller oder ein russischer? Es ist kompliziert. Aber in der Politik geht es nicht nur um die Vergangenheit, sondern auch um die Zukunft. Und die Ukrainer haben sehr deutlich gemacht, dass sie sich für eine Zukunft entschieden haben, in der sie unabhängig sind. Dieses Konzept hat Russland, haben die Russen noch nicht richtig verstanden.
Russia and Russians haven't really grasped as a concept.
Als Sie die Leute befragten, haben Sie da Unterschiede festgestellt zwischen jüngeren Menschen, die in der unabhängigen Ukraine geboren sind, und solchen, die die Sowjetunion noch erlebt haben?
Yes, without a doubt. Without, and you'd expect that, wouldn't you? You'd expect people who.
Ja, ohne Zweifel. Das war auch zu erwarten. Wenn wir jüngere Menschen befragen, die in einer unabhängigen Ukraine aufwuchsen und nichts anderes kennen, wie sie über die Unabhängigkeit denken, schauen sie uns komisch an. Die Generation jener Leute, die Mitte der 80er Jahre und später geboren sind, sind jetzt in ihren 30ern. Diese Leute stehen im Zentrum der aktuellen Geschehnisse. Auch Präsident Zelensky kann man zu dieser Generation rechnen. Er war 12 Jahre alt, als die Sowjetunion zu zerfallen begann. Seine Studienzeit hat er in einem unabhängigen Staat erlebt. Also ja, ich denke, die Generationenfrage ist sehr zentral, sehr wichtig.
Yes, I think that's obviously a very, very important fact.
Wir wissen noch nicht, wie der Krieg in der Ukraine ausgehen wird, aber haben Sie vielleicht schon eine Idee, wie der Krieg die Ukrainerinnen und Ukrainer verändern wird oder vielleicht schon verändert hat?
Yeah, I mean, it's a really good question. A friend of mine.
Das ist eine gute Frage. Ein Freund und Mitarbeiter von mir ist Soziologe aus Kharkiv. Jetzt dient er als Soldat und schreibt auf, was er erlebt und sieht. Viele Dinge verändern sich. Zunächst einmal die Vorstellung von Patriotismus und Heldentum. Viele der lautstärksten Patrioten, bekannte Intellektuelle, sind nach Lviv im Westen des Landes gegangen. Und diejenigen, die jetzt Tag für Tag Kharkiv verteidigen und sich aufopfern, sind zum Beispiel Straßenwischer oder lokale Bürokraten, sagt der Soziologe. Von ihnen wurde immer angenommen, dass sie nicht loyal sind gegenüber dem ukrainischen Projekt. Heute sind sie die größten Patrioten. Das offensichtlichste Beispiel für diesen neuen Patrioten ist Präsident Zelensky. Der neue Held des bewaffneten Widerstands gegen die russische Übermacht ist nicht mehr ein westukrainischer Partisane, sondern ein russisch sprechender Jude aus der Zentralukraine. Das ist eine Revolution in der Typisierung ukrainischen Heldentums. Das ist die eine Seite.
But also like any country at war, it's a war that's involving all of society, there's the risk of becoming brutalized.
Andererseits besteht bei jeder Gesellschaft, die im Krieg steht, die Gefahr der Brutalisierung, die Gefahr, die Menschlichkeit zu verlieren, von Rachegedanken zerfressen zu werden. Darüber hat Zelensky viel gesprochen, als ich ihn vergangene Woche für die US-Zeitschrift The Atlantic interviewte. Und das ist wirklich eine harte Frage. Wie schaffst du es, nicht bitter und hasserfüllt zu werden? Das ist sehr schwierig.
That's a really hard one. How do you not become bitter and hateful? I think that's very hard.
Das Gespräch mit Peter Pomerantsev. Der Brite mit ukrainischen Wurzeln lebt heute in den USA und forscht an der Johns Hopkins Universität in Baltimore. Die Fragen stellte Roger Brändlin. Schlägereien, Diebstähle, Angriffe mit Messern. Gewalt unter Jugendlichen nimmt seit Jahren zu. In der ganzen Schweiz, aber auch im Kanton Zürich. Dort hat die Jugendanwaltschaft die neuesten Zahlen veröffentlicht. Sie zeigen, bereits im sechsten Jahr in Folge hat die Zahl gewalttätiger Jugendlicher im Kanton Zürich zugenommen. Immer häufiger werden sehr junge Buben oder Mädchen gewalttätig. Dominik Steiner berichtet.
Die Gruppe der 13- bis 15-Jährigen steht im Fokus. In dieser Alterskategorie haben die Gewaltstraftaten überdurchschnittlich stark zugenommen. Eine Entwicklung, die Marcel Riesenkupper Sorgen bereitet. Er ist der leitende Oberjugendanwalt des Kantons Zürich.
Wir beobachten, dass Jugendliche heute früher mit Gewalt konfrontiert werden. Und offenbar, so scheint es bei einer Minderheit, Gewalt als Teil eines Lifestyles gilt und somit eben auch als durchaus legitim und gar erstrebenswert erscheint.
Gut 1000 Gewaltdelikte von Jugendlichen verzeichnete der Kanton Zürich im vergangenen Jahr insgesamt. In fast der Hälfte aller Fälle waren die Jugendlichen erst 13, 14 oder 15 Jahre alt. In 9 von 10 Fällen waren es Buben. Marcel Riesenkupper führt aus, was diese Jugendlichen für Delikte begehen.
Beispielsweise Tätlichkeiten, eine Ohrfeige oder Drohungen. Oder man zwingt jemanden, irgendetwas Demütigendes auszuführen. Das können aber auch einfache Körperverletzungen sein, aber auch Raubüberfälle.
Wenn Jugendliche Gewalt anwenden, dann meist im öffentlichen Raum, im Park, am See, am Bahnhof. Die Tendenz, dass Jugendliche früher gewalttätig werden, gäbe es nicht nur in Zürich, sondern in der ganzen Schweiz. Das sagt Dirk Bayer. Er leitet an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften das Institut für Delinquenz und Kriminalprävention. Einen Grund dafür sieht Dirk Bayer in den Rollenbildern, die den Jugendlichen vermittelt werden, sei das in der Musikkultur oder in Fernsehserien.
Da hat es den Anschein, als ob immer mehr junge Männer insbesondere auch Gefallen daran finden, so an dieser Verbrecheridentität, sich als Mann mit Gewalt durchzusetzen, sich selbst zu behaupten, sich zu nehmen, was einem zusteht. Und das ist aus meiner Sicht so ein Begründungszusammenhang, der hier für den Anstieg in Betracht kommt.
Solche Vorbilder kritisch reflektieren könnten 13-, 14-Jährige weniger gut als Ältere. Es sei allerdings auch eine Chance, so Dirk Bayer, wenn die Jugendlichen früher straffällig werden, weil man so früher darauf reagieren könne.
Der normale Weg ist, dass junge Menschen ein-, zweimal etwas machen und dann schnell wieder rauswachsen. Das wissen wir aus der Vergangenheit und das wird auch hier weiterhin so sein. Also eine Generation an Schlägern wird definitiv nicht heranwachsen. Wir müssen aber auch die Ressourcen haben, mit diesen mehr werdenden jungen Menschen ordentlich arbeiten zu können. Also Jugendanwaltschaften brauchen Ressourcen, Sozialarbeit braucht hier Ressourcen, um das gut zu bewältigen.
Fehlen diese Mittel, um die 13- bis 15-jährigen Jugendlichen zu begleiten? Könnte die Jugendgewalt in den nächsten Jahren weiter zunehmen, warnt auch der Zürcher Oberjugendanwalt Marcel Riesenkupper. Denn es zeige sich auch,
dass frühe Delinquenz ein Risikofaktor ist. Das sehen wir in der Biografie von älteren oder erwachsenen Straftätern.
Es brauche deshalb Präventionsarbeit in den Schulen, von Sozialarbeiterinnen, in Vereinen und von den Eltern, um diese Entwicklung zu brechen, dass jedes Jahr mehr und immer jüngere Jugendliche gewalttätig werden.
Wir wechseln das Thema. Seit dem Kollaps der Wirtschaft in Afghanistan sehen viele Menschen dort nur noch einen Weg in die Zukunft und dieser führt ins Ausland. Im Schnitt versuchen jeden Monat rund 100.000 Afghanen, die Mehrzahl sind Männer, das Land zu verlassen. Die meisten fliehen ins Nachbarland Iran, rund 80% werden dort aber dann aufgegriffen, interniert und wieder zurück nach Afghanistan deportiert. Südasien-Korrespondent Thomas Gutersohn war für uns in der afghanischen Grenzstadt Saranj und hat mit afghanischen Rückkehrern aus dem Iran gesprochen.
Schon Kilometer vor dem eigentlichen Grenzübergang in Saranj reihen sich Lastwagen hintereinander. Die Anhänger sind leer. Afghanistan exportiert seit der Machtübernahme der Taliban und den damit verbundenen Sanktionen praktisch nichts mehr. Das Land ist vom internationalen Zahlungsverkehr abgeschnitten. Auf der anderen Straßenseite, auf welcher einst schwer beladene Fahrzeuge aus dem Iran tiefe Furchen in den Asphalt pressten, kommen keine Lastwagen mehr über die Grenze, sondern Menschen zu Fuß. Er ist vor einigen Wochen aus Afghanistan geflohen, zusammen mit seinem 5-jährigen Sohn. Sie wurden aber von der Polizei in Iran gefasst und verhaftet, in der Nähe der Stadt Kerman, rund 600 Kilometer von der Grenze entfernt, sagt der Mann. Sein Name Shamsur Rahman. Er hatte die Grenze nach Iran illegal passiert. Das sei schneller, die Reise dauere nur ein paar Tage. Allein um einen afghanischen Pass zu beantragen, müsse er Monate warten. So viel Zeit habe er nicht, er müsse Geld verdienen. Das sei einfacher in Iran. Als erstes hätte er seine Schulden bei den Schleppern abarbeiten müssen. So weit kam es aber nicht. Die iranische Polizei habe ihn aufgegriffen, noch bevor er überhaupt arbeiten konnte. Sie hätten ihn geschlagen und dann 5 Tage ins Gefängnis gesteckt. Auch sein Geld hätten sie ihm abgenommen. Doch das sei weniger tragisch. Bei der Festnahme wurde ihm sein 5 Jahre alter Sohn weggenommen. Er habe ihn seither nicht mehr gesehen. Sie hätten ihn in ein anderes Gefängnis gebracht, vermutet der Mann. Er wisse aber nicht, ob der Junge noch im Iran sei oder bereits zurück nach Afghanistan geschickt wurde. Er warte nun einfach hier und hoffe, dass sein Sohn bald über die Grenze komme. Noch Tage, noch Wochen, wenn es sein muss. Sein Blick ist konstant auf die Barriere gerichtet, unter welcher sich die Rückkehrer ducken müssen. Gegen Mittag kommt ein regelrechter Strom von Menschen über die Grenze. Einige haben einen Rucksack dabei, andere gar nichts. Etwa 3000 Menschen pro Tag sollen es sein, allein hier in Saranj. Und an diesem Tag werden auch 5 Särge über die Grenze getragen. Anfang April hat die Internationale Organisation für Migration einen Wochenschnitt von 23.000 Rückkehrern nur aus dem Iran gezählt. 3/4 waren Männer. Es gebe keine Arbeit, kein Einkommen, keine Schulen in Afghanistan, gar nichts, sagt der junge Pervez aus der Tachar-Provinz im Nordosten des Landes. 15 Jahre ist er alt. Sein weniges Gepäck trägt er in einem hellblauen Rucksack von UNICEF, dem UNO-Kinderhilfswerk. Seit der Machtübernahme der Taliban im letzten Sommer liegt praktisch die gesamte Wirtschaft Afghanistans lahm. Dies, weil das Land aus dem internationalen Zahlungssystem ausgeschlossen wurde, aus Angst, man würde sonst die Taliban finanziell unterstützen. Zum Kollaps der alten Regierung gesellte sich eine der schwersten Dürren seit Jahrzehnten. Das traf vor allem die Menschen in den ländlichen Regionen hart, die von der Landwirtschaft leben. Etwa 80% der Bevölkerung. Sein Vater besitzt eine Reismühle, verdient aber kaum noch Geld damit. Deswegen sei der junge Parvez ins Ausland gegangen, entgegen dem Willen seiner Eltern, wie er sagt. Der Jugendliche schloss sich einer Schleppergruppe an. Diese brachte ihn über Kabul bis nach Saranj, ans Dreiländereck zwischen Afghanistan, Pakistan und Iran. Wie die meisten, die hier wieder aus dem Iran zurückkehren, floh auch Parvez erst nach Pakistan und dann von dort aus nach Iran. Sechs oder sieben Tage und Nächte waren sie unterwegs. Parvez und seine Begleiter schafften es bis in die iranische Hafenstadt Bandar Abbas. Dort wurden sie aufgegriffen. 5 Tage seien sie festgehalten worden, sagt sein nur ein Jahr älterer Gefährte Nasir. Was haben die beiden nun im Sinn? Zurück zu ihren Eltern? Nein, sie beide werden es wieder versuchen und zurück nach Iran zu gehen, um dort zu arbeiten. Sie haben auf dieser fehlgeschlagenen Reise Schulden bei ihren Schleppern gemacht. Diese müssen sie irgendwie zurückbezahlen.
Thomas Gutersohn vom Grenzübergang Saranj im Westen von Afghanistan. Wie sieht die Flüchtlingsproblematik von der anderen Seite der Grenze, von der iranischen Seite her aus? Philipp Scholkmann hat sich in Teheran erkundigt.
Dunya Aslam Khan kennt die Berichte über Zwangsrückführungen.
There has been, yes, reports of forced returns.
In welchem Ausmaß diese stattfinden, darüber kann oder will sich die Sprecherin der UNO-Flüchtlingsorganisation UNHCR in Teheran nicht im Detail äußern. Das Problem aber ist groß genug, dass das UNHCR eine Hotline eingerichtet hat, wo Afghaninnen und Afghanen sich melden sollen, wenn sie von einer Rückschaffung gehört haben oder ihnen selber eine solche droht.
This is an area that we always discuss with the government.
Man sei in Diskussion mit der Regierung, ermahne Iran wie andere Länder auch, dass es die Geflüchteten aus Afghanistan nicht gegen ihren Willen zurückschaffe. Die iranischen Behörden ihrerseits streichen heraus, wie viel sie in den letzten 40 Jahren geleistet hätten für die Menschen aus dem zerrütteten Nachbarland. Tatsächlich, gemeinsam mit Pakistan beherbergt Iran weitaus am meisten der Menschen, die aus Afghanistan geflohen sind. Laut offiziellen Zahlen sind mehr als 4 Millionen Afghaninnen und Afghanen gegenwärtig in Iran und das, obwohl die Islamische Republik selbst in einer vielschichtigen Krise steckt. In der Auseinandersetzung um seine Atompolitik ist Iran noch immer mit beispiellosen Wirtschaftssanktionen des Westens belegt. Schätzungen zufolge leben mehr als die Hälfte der Iranerinnen und Iraner selbst in relativer Armut, kämpfen damit, sich und ihre Familien einigermaßen durchzubringen. Gemessen daran ist die Gastfreundschaft umso bemerkenswerter. Allerdings, nicht einmal ein Viertel der Menschen aus Afghanistan in Iran sind offiziell als Flüchtlinge registriert.
All Afghans, regardless of whether they are registered or unregistered, they have
Zugang zur kostenlosen Schulbildung haben dennoch alle, sagt die Sprecherin des UNHCRs anerkennend. Auch die iranische Krankenversicherung steht im Prinzip sämtlichen Menschen aus Afghanistan in Iran offen, dies aber nur gegen Gebühr. Nur die wenigsten können sich eine solche Vorsorge leisten. Die internationalen Hilfsorganisationen springen ein, deren finanzielle Mittel allerdings sind begrenzt. Die kulturellen und sprachlichen Verbindungen über die Grenzen sind eng. Das hilft diesen Nachbarn in Not auf der Suche nach Arbeit. Pashtunen ziehen Pakistan vor. Afghanen, die Dari-Persisch sprechen, Iran. Sie haben in Iran keinerlei Verständigungsproblem, sagt Dunya Aslam Khan. Dennoch, die Spannungen steigen bei aller Gastfreundschaft. Es gibt auch das Gefühl, die Neuankömmlinge nehmen die Arbeit weg, würden besser behandelt. Regelmäßig schwappen Wellen von Empörung und Wut auch durch die sozialen Medien. Erst vor ein paar Tagen kursierten wieder Bilder von Afghanen, die offenbar von der iranischen Polizei und von Passanten geschlagen und gedemütigt wurden. Die iranischen Behörden versuchen einerseits zu beschwichtigen, warnen andererseits, die Aufnahmekapazitäten ihres Landes seien erschöpft. Dazu kommt, die lange und poröse Grenze zu Afghanistan und Pakistan ist eine unruhige Gegend voller Sperrzonen, wo Iran Aufständische bekämpft, in großem Stil Drogen umgeschlagen werden und wo korrupte Teile des iranischen Staatsapparats selber undurchsichtige Geschäfte machen. Was dort mit den Flüchtlingen und Arbeitssuchenden aus Afghanistan geschieht, entzieht sich dem Blick der Hilfsorganisationen. Sehr wohl aber sieht Dunya Aslam Khan von UNHCR, wie die Gelder für ihre Operationen schwinden. Sie appelliert deshalb an die Weltgemeinschaft. Auch wenn sich die Aufmerksamkeit auf andere schwere Krisen richte, wie die ukrainische, die Welt solle darob die Not der Afghaninnen und Afghanen nicht vergessen.
Zauberei und Comedy, Theater und Musik. Während der Corona-Pandemie gab es solche Darbietungen vielleicht noch im Fernsehen oder in der Erinnerung, aber selten auf einer Bühne zu sehen und zu hören. Inzwischen sind die Masken gefallen und auch die übrigen Maßnahmen und die Kleinkunstszene kann wieder so wirken wie vor der Pandemie. Das heißt, kann sie das? Das wollte ich von Sandra Künzi wissen, Co-Präsidentin von T. Theaterschaffen Schweiz. Der Verband steckt hinter der Künstlerbörse. Das ist das wichtigste Kleinkunstbranchentreffen der Schweiz im Moment in Thun und auch nicht mehr virtuell. Wie präsentiert sich die Schweizer Kleinkunstszene nach 2 Jahren Pandemie?
Es lässt sich nicht generell sagen, aber was wir hören, ist, dass gewisse Bühnen eigentlich fast an das Vor-Corona-Niveau anknüpfen können. Andere jedoch beklagen, dass das Publikum noch nicht so zurückkommt. Und generell sagen alle, es ist einfach sehr unberechenbar.
Welche Rolle spielt das Geld? Das ist ja bis zu einem gewissen Grade ausgeblieben. Es gab Überbrückungsmöglichkeiten. Aber das Geld, kann ich mir vorstellen, war für viele in den letzten 2 Jahren ein ganz großes Thema.
Auf jeden Fall. Für die Subventionierten natürlich weniger als für die Nicht-Subventionierten. Aber auch diese, die relativ gut durch die Krise kamen, haben jetzt keine Reserven mehr. Also die Reserven, wenn sie überhaupt vorhanden waren, sind aufgebraucht. Und es kann auch sein, dass gewisse Häuser, Bühnen, Kellertheater diese Krise nicht überleben.
Jetzt die Theater sind ja das eine, aber die Leute, die in diesen Theatern arbeiten, sind das andere. Also ich denke da an Bühnentechniker oder an Leute, die sich um die Akustik kümmern oder auch die Schauspielerinnen und Schauspieler. Wie sieht es denn dort aus? Sind die immer noch auf dem Beruf tätig oder haben sich die anders umgeschaut in der Zwischenzeit?
Das ist eine spannende Frage. Ich glaube, das Wichtigste ist zu verstehen, dass die Leute im Technikbereich, die feste Anstellungen hatten, mittels Kurzarbeitsentschädigungen überbrücken konnten, mehr oder weniger. Aber solche, die eben freischaffend sind, also die nur für ein Projekt oder für ein Festival mitarbeiten, gilt übrigens auch für die Schauspielenden, oft projektbezogen, für die war es schwierig und da haben halt viele umgesattelt. Und das spüren wir jetzt.
Das heißt, diese Leute, die fehlen, dann können die Vorführungen gar nicht stattfinden?
Ja, oder man muss Ersatz suchen und das ist schwierig und wieder mit sehr viel Aufwand verbunden. Natürlich wollen alle Veranstaltenden um jeden Preis ihre Aufführung, die sie jetzt endlich wieder machen können, auch machen. Aber es ist schon so, wenn dann die Personalsuche sich schwierig gestaltet, das ist ein Problem.
Wichtig ist ja auch das Publikum. Kommt es wieder in die Theater zurück oder bleibt es im Sofa sitzen?
Nein, das Sofa ist nicht ganz so ein großes Problem, wie wir befürchtet hatten, zum Glück. Also es gibt wie zwei Tendenzen. Die eine Tendenz ist, es ist fast wieder wie vorher, also das Publikum kommt. Man weiß einfach nicht, ob es kommt, bis am Abend selber, weil der Vorverkauf nicht mehr läuft. Und die andere Tendenz ist, das Publikum kommt noch nicht so wie vorher, es kommt vielleicht zur Hälfte oder zu drei Viertel, aber die, die kommen, sind dermaßen dankbar und euphorisch. Das haben ganz viele Bühnenkünstlerinnen mir berichtet, dass sie ein wahnsinnig tolles und hungriges Publikum haben im Moment, auch wenn es noch nicht ganz voll ist im Saal.
Sie haben den Vorverkauf angesprochen, der nicht so funktioniert wie vorher. Warum ist dieser Vorverkauf wichtig?
Dieser Vorverkauf ist wie ein Indiz. Da kann eine Organisatorin, ein Veranstalter abschätzen, wie der Abend etwa laufen wird, wie viel Personal braucht man an der Bar, an der Kasse, in der Garderobe. Und wenn man nicht weiß, kommen jetzt 200 Leute oder kommen nur 10, ist es wahnsinnig schwierig zu planen und sich richtig zu positionieren. Das ist etwas, das sich wirklich deutlich verändert hat während dieser Krise. Der Vorverkauf, sagen alle kleine, größere Veranstalter, ist eingebrochen.
Gibt es denn Ideen? Gibt es Möglichkeiten, wie man diesen Vorverkauf wieder ankurbeln könnte?
Ja, am besten, indem ich jetzt in der Radiosendung sage, bitte bucht wieder im Vorfeld, kauft eure Tickets im Vorfeld, liebes Publikum. Und das meine ich ganz ernst. Das wäre die beste und wirksamste Unterstützung für die Kulturbranche seitens des Publikums, dass man sich verbindlich Tickets besorgt.
Die Kleinkunstbranche bekommt bis Ende Juni noch Bundesgelder aus dem Covid-Topf als Unterstützung. Gewisse Projekte erhalten sogar noch bis Ende Jahr Geld. Braucht es diesen Zustupf noch, jetzt da die Lage sich ja normalisiert hat?
Ob sie sich normalisiert hat, das würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Es ist wirklich noch nicht ganz wie vorher, eben weil es auch einen Produktionsstau gegeben hat. Also als Künstlerin beispielsweise können Sie im Moment Ihre Produktionen nicht verkaufen für 23, weil alles ist schon voll. Also es ist noch nicht ganz normalisiert. Und daher braucht es diese Unterstützung schon noch. Wenn sie dann nicht gebraucht werden, weil es dann doch besser kommt, als ich prophezeie, dann umso besser, dann ist das Geld auch nicht weg. Es ist ja eine Art Versicherung, diese noch bestehenden Instrumente.
Sagt Sandra Kürzi. Sie ist Co-Präsidentin von T.Theaterschaffen und Organisatorin der aktuell stattfindenden Künstlerbörse, einem Kleinkunstbranchentreffen. Und das war das Echo der Zeit mit Redaktionsschluss um 18.42 Uhr. Uns gibt es auch als Podcast und neu als Newsletter, Gratis-Abos unter srf.ch/newsletter. Verantwortlich für diese Ausgabe Anna Drechsel, für die Nachrichten Tobias Meyer, am Mikrofon Beat Zoltermann. Und hier noch ein Hinweis.
Wer wird Präsidentin oder Präsident Frankreichs? Setzt sich Amtsinhaber Emmanuel Macron erneut durch mit seinen Versprechen für eine bessere Zukunft und mit seiner Nähe zu Europa.
Le 24 avril, nous pouvons faire le choix de la France et de l'Europe ensemble.
Oder schafft es Rechtsnationalistin Marine Le Pen, die Mehrheit der Französinnen und Franzosen von ganz links bis ganz rechts hinter sich zu scharen?
J'appelle tous les Français de toute sensibilité, de droite, de gauche et d'ailleurs, les Français de toutes origines à rejoindre ce Grand Rassemblement National et Populaire.
Der zweite Wahlgang bringt die Entscheidung. Sie sind mit dabei mit der Sondersendung von Radio SRF. Wir liefern aktuelle Resultate, erste Einschätzungen, die wichtigsten Stimmen und Analysen. Ab 20 Uhr live auf Radio SRF 1, SRF 2 Kultur, SRF 3 und SRF 4 News oder laufend auf srf.ch/news.
Das war ein Podcast von SRF.